Wir besprechen heute die Wahl in Baden-Württemberg. Das Ländle hat gewählt und was hier in Thüringen niemals vorstellbar gewesen wäre, die Grünen haben gewonnen. Wir wollen schauen, warum war das möglich? Warum ist das hier in Thüringen nicht möglich? Und was ist eigentlich mit der SPD los? Außerdem bei uns im Podcast Teil heute der Zalando-Streit. Der geht nämlich in die nächste Runde. Und wir lüften das Geheimnis rund um die Frage, wem gehören die Hallen? Und dann wollen wir noch einen kurzen Blick aufs BSW werfen. Da geht der Streit auch in die nächste Runde. Viel Spaß.
Tag alles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen.
Fabian, Baden-Württemberg hat gewählt und die Grünen haben gewonnen. Jetzt schaue ich dich an und frage dich, wie ist denn das möglich?
Tja, haben die Grünen wirklich gewonnen oder war es am Ende Cem Özdemir? Ich würde die Frage einfach mal zurückgeben. Ich glaube, wenn es nur die Grünen gewesen wären, dann hätte es das Ergebnis so nicht gegeben. Das Ergebnis hat schon im Wesentlichen mit Cem Özdemir zu tun. Sagt ja im Übrigen auch die grüne Landesvorsitzende, das, also hier in Thüringen, ne? An Sophie Bohm, für die, die sie nicht mehr kennen. Das Ergebnis für die Grünen hätte es ohne Cem Özdemir nicht gegeben. Jetzt hast du mich schon direkt angesprochen. Elmar guckt auch schon, als ob er was sagen will. Wir sind nämlich heute endlich mal wieder zu dritt im Studio. Elena, Elmar und ich.
Stimmt, ich habe uns noch gar nicht vorgestellt, aber das hast du jetzt sehr dankenswerterweise gemacht. Elmar, vielleicht klären wir mal ganz kurz zuallererst die Wahlergebnisse. Wie sind die ausgegangen?
Die Wahlergebnisse, also die Grünen sind eingelaufen bei 30,2%, die CDU auf Platz 2 bei 29,7%, auf Platz 3 und der eigentliche, nicht nur eigentlich, sondern der Wahlgewinner schlechthin, weil sie sich mehr als verdoppelt haben, die AfD mit 18,8%.
Da würde ich nachher noch kurz drüber diskutieren wollen, ob die wirklich die Wahlgewinner schlechthin sind.
Da war ich aber auch schon bei Einspruch, euer Ehren, genau. Weil wir müssen, glaube ich, das Landtagswahlergebnis von vor 12 Jahren uns mal angucken.
Das machen
wir nachher
noch.
Dieser Podcast lebt vom Widerspruch. Sagen wir mal, einer der Wahlverlierer oder Wahlverliererinnen, die SPD mit 5,5 und in ihrem Stammland, wenn man so will, nicht mehr im Parlament vertreten, die FDP bei nur 4,4% mit ihrem schlechtesten Ergebnis und die Linken mit ihrem bis dato besten Ergebnis auch bei 4,4%, aber eben auch nicht im baden-württembergischen Landtag vertreten, weil sie an der 5%-Hürde gescheitert sind. Bei der FDP konnte ich mir ja schon vorstellen, warum die wirklich nur 4,4% bekommen.
Ja, weil keiner Frau Büttner die Generalsekretärin mit einer Glatze sehen wollte.
Doch,
nee, weil alle sie sehen wollten.
Genau,
so
weil alle sie.
Ja,
weil
sie
alle
hat
sie.
Ja gesagt, sie schneidet sich die Glatze, wenn sie nicht reinkommt.
Ich weiß auch nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann, dass das jetzt dazu führt, dass jemand FDP wählt. Ich hätte auch gesagt, Moment, die will ich doch mal. Die Frau hat offensichtlich Locken. Ich kannte sie vorher nicht. Darf man das eigentlich noch sagen? Ja. Man wollte sie mit Glatze sehen.
Ja, aber bevor wir tatsächlich noch mal tiefer reingehen, die FDP hat ja wirklich leidvolle Erfahrungen mit solchen Sachen. Frau Büttner, ich schneide mir eine Glatze, wenn wir nicht in den Landtag kommen. Eine Bundestagswahlkampagne, wir sind dann mal weg. Ja, jetzt hat Frau Büttner vielleicht irgendwann die Glatze und damals war die FDP dann eben wirklich mal weg.
Ja gut, aber mit Glatzen und bei der FDP hat es hier auch nicht funktioniert. Also
das
von daher
ist auch wieder wahr.
Fabian, du hast vorhin gesagt, eigentlich hätten die Grünen die Wahl gar nicht gewonnen, sondern Cem Özdemir hat die Wahl gewonnen. Woran machst du es fest?
Ich mache an einem Punkt fest. Özdemir hat relativ klar gesagt, so für mein Dafürhalten, was er für einen Plan auch für die Wirtschaft hat. Und das als Grüner in Baden-Württemberg. Und das haben ihm die Leute auch abgekauft. Und er sagt, das Auto der Zukunft fährt elektrisch, es ruckelt jetzt gerade alles ein bisschen. Aber das habe ich zumindest von außen so wahrgenommen. Er hat zumindest den Glauben vermittelt, dass mit der Transformation auch Baden-Württemberg irgendwann wieder mit vorne an der Spitze stehen kann, auch wenn es jetzt gerade alles noch ein bisschen ja so klingt, als ob das gar nicht in Sichtweite wäre. Und ich glaube, das haben die Leute ihm durchaus abgekauft. Und er hat sich auch mit Leuten umgeben, wo ich sage, da waren die Grünen in der Vergangenheit auf dem allerhöchsten Baum, Stichwort Boris Palmer, der möglicherweise künftige Minister, das war dem Cem Özdemir relativ egal. Also es war doch aus meiner Sicht wirklich eher eine Personenwahl, als das früher der Fall gewesen wäre.
Ja, und vor allen Dingen, er hat sich ja auch von wirklich radikalen Positionen der eigenen Partei distanziert, kann man sagen. Er hat gesagt, ja klar, wir setzen auf Klimaschutz, aber durchaus mit Augenmaß, würde ich sagen. Und er, interessant auch, auf den Wahlplakaten war, glaube ich, noch nicht mal ansatzweise die Farbe grün zu sehen, geschweige denn ein Parteilogo.
Was ich sagen würde, auf jeden Fall, da stimme ich euch zu, Özdemir ist ein Realo-Politiker. Er ist quasi ein Grüner im schwarzen oder im schwarzen Gewand. Er will, glaube ich, schon die Mitte stärken und quasi die ganzen eher Themen, die man mit den Grünen verbindet, so ein bisschen an die Seite schieben, weil er halt eben auch weiß, wie die Grünen, welches Standing die Grünen zurzeit haben. Da würde ich ganz mit euch gehen. Ich würde aber ganz kurz, bevor wir in den Wahlkampf reingehen, quasi nochmal einen Blick vor die Wahl werfen. Und zwar 2023 war es, glaube ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, nagelt mich nicht drauf fest, hat Kretschmann quasi öffentlich gemacht, dass er nicht nochmal antreten möchte. Und im Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grüne ist vereinbart worden, okay, wenn er nicht mehr antritt, darf er quasi auch seinen Nachfolger früher ins Amt heben. Wir kennen das aus zum Beispiel Sachsen-Anhalt, wo es jetzt auch passiert ist, damit man noch einen Amtsbonus hat. Und damals hat...
Bei Sachsen-Anhalt muss man schon sagen, ne? Früher aber viel zu spät.
Früher aber viel zu spät.
Aber das würde jetzt zu weit führen, da reden wir wahrscheinlich von der Landtagswahl im September nochmal drüber.
Einer der wenigen, der das gut hingekriegt hat, aber schon vor vielen Jahren, war Bernhard Vogel in Thüringen.
Genau, jüngst seinen ersten Todestag gehabt.
In Baden-Württemberg wollte man das auch so machen, aber da hat Herr Hagel gesagt, nee, machen wir nicht. Und seitdem, glaube ich, ist die Stimmung zwischen den beiden Parteien, Fraktionen schon so ein bisschen angespannt. Man weiß, man braucht sich, man weiß, man will miteinander koalieren. Das wussten beide Parteien vor der Wahl schon. Und deswegen war der Wahlkampf meines Erachtens auch jetzt nicht auf so eine richtige Wir hauen drauf Geschichte ausgelegt. Man hat sich ein bisschen, man hat rumgekuschelt im Wahlkampf. Und ich glaube, das merkt man noch.
Ja, ein Beispiel in Baden-Württemberg ist ja dieser sogenannte Bildungsfrieden. Ne? Bildung, reines Landesthema. Da hätte sowohl Özdemir als auch Hagel hätten da mal richtig Flöcke einschlagen können, auch im Wahlkampf, haben sie beide nicht gemacht, untermauert das, was du sagst. Aber eigentlich ist es doch so, dass die CDU das ganze Ding hier gnadenlos vergeigt hat. Die hat 10 Punkte oder was, oder waren es 6 in den Umfragen geführt. Dann ist Hagel immer schwächer geworden und am Ende haben die Grünen noch eine Schmutzkampagne gefahren und das Ergebnis ist bekannt.
Weiß ich nicht. Schmutzkampagne würde ich jetzt mal so hinstellen. Also es wurde, um das einzuordnen, es wurde ein Video veröffentlicht von der grünen Bundestagsabgeordneten Zoe Meyer und das 2 Wochen vor der Wahl, ich glaube ungefähr.
Mhm. Auf jeden Fall noch rechtzeitig, um Herrn Hagel abzufangen.
2 Wochen vor der Wahl.
Ich bleibe noch dabei.
In diesem Video, das Video ist 8 Jahre alt, sieht man Manuel Hagel im Gespräch mit einem Reporter und dort spricht er über eine 16-jährige Schülerin und geht aufs Aussehen. Sie hatte rehbraune Augen, das sagt uns jetzt allen was. Und das hat so Meyer veröffentlicht und hat gesagt, findet sie irgendwie nicht geil. Und ich würde auch sagen, finde ich irgendwie nicht geil. Ob man das jetzt schon als Schmutzkampagne fahren kann, weiß ich nicht, Elmar.
Also ich sehe es auch nicht als Schmutzkampagne, aber Fabian spielt natürlich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung ab. Da das Video ist Jahre alt, das hätte man also irgendwann schon mal zum Thema machen können. Ich finde aber auch, Manuel Hagel hat darauf nicht richtig reagiert. Er hat gesagt, ja, auch meine Frau hat mir damals auch den Kopf gewaschen. Also wenn er damals nicht selber wusste, dass das falsch war, damals schon, dann fragt man sich natürlich, was ist das für ein Typ? Es ist jetzt falsch, so eine Einschätzung abzugeben, finde ich. Und es war damals falsch.
Aber es kommt den Grünen eben ganz gelegen, wenn sie das bis 2 Wochen vor der Wahl aufheben können.
Ja, und
das ist ja das, was ich sage.
Ja, und die Reaktion von Cem Özdemir war natürlich auch sehr gut darauf. Also im TV-Triell ist er da sehr landesväterlich drauf eingegangen und gesagt, das würde dem Herrn Hagel heute nicht mehr passieren.
Hat ihn quasi in Schutz genommen. Ich glaube, dass Cem Özdemir das überhaupt nicht so richtig recht gewesen
war. Er war also von der eigenen Schmutzkampagne, ich bleibe trotzdem noch dabei, nicht so sehr überzeugt, die Frau Meyer da gefeiert.
Das ist ein Framing
also,
auch, was man fährt.
Genau, Schmutzkampagne würde ich auch sagen, ist falsch, ist nicht das richtige Framing, aber okay. 2 zu 1.
Hinzu kommt ja auch noch, dass Bildung allgemein nicht das Thema ist von Manuel Hagel. Es gab noch ein zweites Video, was von Mima produziert wurde, vom ZDF, vom Mittagsmagazin. Dort haben die quasi jeden Spitzenkandidaten, der irgendwie relevant ist, begleitet. Und Manuel Hagel war in einer Schule, hat in einer Gemeinschaftsschule, glaube ich, hat sich dort schön mit einer Lehrerin gezopft, ist der ins Wort gefallen und konnte auch nachher den Treibhauseffekt nicht so richtig erklären.
Ja, schwierig. Da war dann aus Treibhauseffekt irgendwie Treibsandeffekt im Wahlkampf geworden und ja, da hat Herr Hagel wirklich gepatzt.
Wirklich gepatzt. Und das sind halt so Sachen, die mehren sich. Und da bekommt man einen Eindruck von einem Kandidaten, wo man auch merkt, okay, der präsentiert sich irgendwie in der Öffentlichkeit ganz anders und dann patzt der so, kommt halt unsympathisch rüber. Also es ist nicht immer nur dieses eine kleine Video, sondern ich glaube, es sind mehrere Sachen, die da zueinander
kommen. Ja, aber was lernen wir denn jetzt eigentlich aus der Baden-Württemberg-Wahl für Thüringen? Lernen wir da irgendwas
ja,
raus?
Ja, ich glaube schon, man kann Wahlen nämlich auch in der Mitte gewinnen. Und das ist eine Sache, die Baden-Württemberg uns gezeigt hat, dass das funktioniert. Man muss keine Kampagne.
Und man braucht dafür noch nicht mal eine starke SPD, ne?
Das machen wir nachher. Aber man muss quasi, in Thüringen haben wir gesehen, dass immer auf diese Grünen, dieses Grün-Bashing wirklich gemacht wurde. Man hat draufgehauen. Man hat einen Feind, den Grünen-Feind ausfindig gemacht. Das hat man in Baden-Württemberg nicht gemacht. Das hat Hagel nicht gemacht. Hagel hat den Feind AfD benannt. Das war ganz klar der Feind
ja,
AfD.
Aber man hatte auch in Baden-Württemberg keine Grünen, die zur Wahl standen. Es stand ja nur Cem Özdemir zur Wahl.
Nein. Ja, ist Cem Özdemir ist noch für die Grünen angetreten.
Und also so richtig gut funktioniert hat das ja auch nicht mit der AfD. Also man kann jetzt nicht sagen, dass man die AfD wirklich klein gehalten hat.
Das geht ja nicht ums Kleinhalten. Es geht darum, welche Parteien haben denn gewonnen? Und gewonnen hat die CDU und die Grünen. Das sind zwei Mitteparteien.
Die Grünen haben verloren.
Die Grünen haben mit
2,5 Punkte verloren.
Ja, genau.
Die CDU die hat, Grünen. Aber das ist natürlich das Drama von Manuel Hagel an der Stelle. Ne? Der gewinnt fast 6 Punkte und ist am Ende trotzdem der große Wahlverlierer.
Ja.
Weil er wird nicht Ministerpräsident. Friedrich Merz sitzt in Berlin, hat einen eigentlich eingepreisten Ministerpräsidenten nicht. Alle gucken sich irgendwie an, haben sich Rückenwind erhofft für dieses Superwahljahr. Ich meine, in 1,5 Wochen wird in Rheinland-Pfalz gewählt. Der ist auch eingepreist, der Herr Schnieder, der Bruder des Bundesministers. Das kann natürlich jetzt wirklich schlechtes Jahr für die CDU werden.
Ja, ich will noch mal ganz kurz zum Punkt zurück. Die Grünen haben verloren. Nein, haben sie nicht. So, ja, die Grünen waren im Umfragewerten, im bundesweiten Umfragewerten, sind die einfach dahin gegangen. Man kann jetzt sagen, okay, im Vergleich von vor 5 Jahren haben sie verloren.
Ja,
aber
darum ging es ja. Also es war jetzt natürlich, sie sind der Wahlgewinner mit 0,6%. Also es sind denkbar knapp sind sie Erster geworden. Und es gab doch, wer war es, Jens Spahn hat doch schon den Vorschlag gemacht, da sollte man nicht sich quasi die Macht teilen.
Ja, weil sie beide jetzt 56 Mandate im Landtag haben. Ja, die Grünen sind mit einem Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg unterwegs gewesen, über 15 Jahre, glaube ich, mit Winfried Kretschmann. Der auch mehr Winfried Kretschmann war als Grüner, würde ich behaupten. Und jetzt haben sie eben mit Cem Özdemir eine ähnliche Figur gefunden. Und das ist doch der Grund, warum die Grünen in Baden-Württemberg so reüssieren können, weil sie eben zwei solche Persönlichkeiten haben, die du nicht in erster Linie mit den Grünen in Verbindung bringst, sondern denen du wirklich, Kretschmann war Landesvater erster Güte und Özdemir, das sage ich ganz ehrlich, traue ich das auch zu, diese landesväterliche Attitüde. Und das haben doch die Leute gewählt. Die Leute haben doch nicht die Grünen gewählt, im Ernst nicht.
Und Özdemir hat natürlich einen ganz großen Vorteil. Den hat er nämlich von Herrn Kretschmann bekommen als Geschenk. Er hatte eine Glückskrawatte um, nämlich die Krawatte, die Herr Kretschmann auch schon getragen hat beim, ich glaube, vergangenen Wahlkampf.
Krawatte. Aber nochmal zurück, was lernen wir denn jetzt in Thüringen?
Die sah so ein bisschen aus der Zeit gefallen aus, deswegen.
Aber nochmal zurück, was lernen wir denn jetzt in Thüringen? Der CDU-Generalsekretär hier in Thüringen, Niklas Bassmann, hat gesagt, Wirtschaftspolitik, 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 das wäre so ein Thema, was man bearbeiten kann und damit kann man gewinnen. So, ist das so?
Ist wahrscheinlich schon ein Thema, was man bearbeiten kann. Ich glaube, man sollte weggehen von diesen ganzen Migrationsthemen, die AfD besetzen, was die CDU ja schon auch viel gemacht hat in Thüringen. Und ich glaube, die Grünen haben keinen, wo ich jetzt sagen würde, so einen richtig krassen Sympathieträger, der Ausstrahlung hat. Also jetzt ohne den Landessprechern beiden zu nahe treten zu wollen, weiß ich nicht, ob die überhaupt jemanden kennen.
Wie heißt eigentlich der zweite Landessprecher?
Louis Schäfer.
Ah ja.
Ja. Genau.
Ja gut, das ist in Thüringen ist natürlich, wenn wir uns die vergangenen Umfragen angucken von INSA, dann sind die Thüringer bei 3% zurzeit ungefähr. Das kann man natürlich nicht ansatzweise mit Baden-Württemberg vergleichen. Was kann man daraus lernen? Ja gut, Wirtschaftspolitik, sagt der Generalsekretär. Ja, aber ist das nicht das Thema, was die CDU hier sowieso schon besetzt hat?
Aber also, haben sie es ja nicht. Die haben doch sich doch nachher, haben sie sich ja auch doch auf das Thema Migration gestürzt. Auf das Thema Sicherheit.
Würde ich auch unterstreichen und würde noch mal einen Punkt dazu machen. Wenn der CDU-Generalsekretär der Regierungspartei CDU, die diese Regierung anführt, als Reaktion hier in Thüringen, als Reaktion auf die Wahl in Baden-Württemberg öffentlich sagt, die Landesregierung müsse da noch stärker einen Fokus drauf setzen, dann schwingt da für mich im Subtext mit, lieber Mario Vogt, unser Ministerpräsident, liebe Colette Bourgeon, unsere Wirtschaftsministerin, hier müsst ihr noch ein bisschen mehr liefern, als ihr in dem ersten Jahr geliefert habt. Dass der Niklas Wassmann, der Generalsekretär, sich jetzt nicht hinstellt und sagt, das ist alles Blödsinn, was die Frau Bourgeon da macht. Ich glaube, das können wir ein bisschen nachvollziehen. Aber der
Subtext, da täte man ihr auch Unrecht mit, oder? Also würde ich jetzt sagen.
Würde ich auch sagen, aber der Subtext ist schon deutlich für mein Dafürhalten.
Ja, natürlich. Es gibt ja auch immer wieder Kritik auch von den Kammern, von Verbänden. Man hat sich schon mehr erhofft, das stimmt schon. Also Bürokratieabbau muss einfach schneller vorangehen. Daran krankt's ja manchmal. Es muss also besser werden bei der Vergabe von Fördermitteln. Es muss alles schneller gehen und so etwas. Nein, aber es ist ja nicht so, dass die CDU jetzt hier einen reinen Migrationswahlkampf gemacht hat. Die steht natürlich einer viel, viel stärkeren AfD gegenüber. Also hier ist natürlich die Ausgangslage auch eine ganz andere. Natürlich muss man sich dem erwehren. Und nochmal, also 18,8% in Baden-Württemberg AfD in so einem Westbundesland, so einem wohlhabenden Bundesland, das ist schon eine Nummer.
Das ist wahr. Ist eben eine Verdopplung zur letzten Wahl. Aber als ein früherer AfD-Vorsitzender, wie hieß er, Elena, es ist dein Heimatland, Heimatbundesland, sag du es.
Meinst du gerade Herrn Meuthen?
In Baden-Württemberg. Als der die AfD mal in eine Landtagswahl geführt hat, da waren es um die 13%, wenn ich das richtig erinnere.
Waren es um die 13%, genau. Jetzt sind es 18. Die AfD haben sich aber auch mehr erhofft. Die wollten über die 20% kommen. So.
Und ja, die CDU hatte sich auch mehr erhofft.
Und
ich sag nur, was ist eigentlich mit der SPD los? Hatte die sich eventuell auch mehr erhofft?
Gibt es die noch? Die ehemalige Volkspartei SPD?
Was sagt eigentlich, ihr habt doch mit ihm gesprochen, der SPD-Landesvorsitzende?
Der SPD-Landesvorsitzende hat am Wahlabend ein Statement über den Landesgeschäftsführer verschicken lassen, das vor allen Dingen davon sprach, dass es ein bitterer Wahlabend war.
Georg Meyer heißt er übrigens.
Georg Meyer, das ist unser Landesvorsitzender. Bitterer Wahlabend, das steht, glaube ich, auf diesem Sprechzettel für Zitate nach Wahlabenden immer ganz oben zurzeit bei der SPD. Und guckte dann aber schon ganz gleich nach Rheinland-Pfalz, wo die SPD ja den Ministerpräsidenten stellt und wo dann in jetzt mittlerweile anderthalb Wochen gewählt wird.
Aber da liegt die SPD zum Beispiel auch hinter der CDU nach aktuellen Umfragen.
Annähernd gleich auf, ne?
Ja, aber knapp dahinter. Also von daher, das ist auch nicht sicher, dass das nochmal was wird mit dem Ministerpräsidenten. Ne? Also vielleicht kann er den Sprechzettel dann wieder reaktivieren.
Aber ich fand die Begründung von Herrn Meyer auch ganz spannend, weil er hat nämlich gesagt, er sieht den Grund für die Klatsche darin, dass die, das ist beim Baden-Württemberg-Wahlkampf eine Zuspitzung gab zwischen Manuel Hagel und Cem Özdemir. Und deswegen, da sei die SPD unter zerrieben worden.
Ja, und in Thüringen gab es dann die Zuspitzung zwischen Bodo Ramelow, Björn Höcke und Mario Vogt. Und deswegen ist die SPD zerrieben worden. Also ich finde, das sagt mehr über die SPD aus als über den Wahlkampf.
Und vielleicht liegt es ja auch daran, dass der SPD-Spitzenkandidat, war das nicht derjenige, der nach einem Tafelbesuch nochmal kurz seinen Fahrer über die Staatsgrenze geschickt hat nach Frankfurt, nach Frankreich, um Pasteten kaufen zu lassen? Also das ist natürlich, man kann auch selber solche Fehler im Wahlkampf machen.
Aber da merkt man doch auch wieder, wie sehr sich die SPD von ihrer einmaligen oder letztmaligen Stammwählerschaft irgendwie verabschiedet hat.
Ja, nämlich die neue Arbeiterpartei. Die neue Arbeiterpartei im Ländle ist die AfD.
Oh.
Ja. Also ja, das sagen zumindest die Wahlanalysen, die Nachwahlanalysen, dass über 30% Arbeiter die AfD gewählt haben.
Aber dieses Problem hat ja die SPD nicht alleine, weil hier in Thüringen wird sie auch nicht mehr als die Arbeitnehmerpartei wahrgenommen. Hier in Thüringen besetzt das Thema nämlich eigentlich die Linke.
Ja, Und vor allem, wenn man sich das Programm der AfD anschaut, ist das ja nicht arbeitnehmerfreundlich. Also es ist ja kein Arbeitgeber, kein Arbeiterprogramm. Also die machen ja keine Politik für den kleinen Mann, wirklich. Aber mir ist noch eine Sache aufgefallen, was Thüringen vielleicht von Baden-Württemberg lernen könnte. Also ich fand das ja mit der Tätowiermaschine bei der Grünen Wahlparty ganz cool.
Erst die Krawatte, jetzt die Tätowiermaschine.
Ja, also ich bin ja auch mehr für diese etwas,
äußerlichen Sachen.
Ja, ja. Nein, für diese Panoramathemen verantwortlich hier in dieser Runde. Und von daher kann ich nur sagen, also da haben sich ja wirklich Menschen Brezeln auf den Arm tätowieren lassen. Also vermetzte mir offensichtlich noch nicht, weil sie so viele Butterbrezeln haben angeboten bekommen während ihrer Wahlkampftouren.
Was dem Württemberger die Butterbrezel ist, dem Thüringer dann die Bratwurst und das kommt dann über die Tätowiermaschine unter die Haut.
Ja, oder aber ich fände es doch besser, weil ich würde ja gerne Farbe ins Spiel bringen, das grüne Herz. Ja.
Das war der Werbeblock für die Thüringer Landesregierung. ich glaube, wir müssen noch mal zu einem anderen Thema kommen, was wirklich hier in Thüringen spielt. Denn in dieser Woche ist, so wie ich das rausgelesen habe, der Zalando-Streit und die Eskalation vor allen Dingen in die nächste Runde gegangen, Elena.
Apropos Arbeitnehmerschaft.
Da waren wir wieder. Schöner Übergang von der SPD, also von der ehemaligen Volkspartei SPD, zur Arbeitnehmerschaft.
Ja. Und ich finde auch ganz kurz, dass man da ja auch von der SPD, man hört so ein bisschen was, aber nicht gerade besonders viel in dem Zusammenhang. Die Arbeitsministerin bemüht sich redlich, aber der größte Ratgeber kommt jetzt von der Linken.
Der kommt von der Linken und du nimmst mir die Worte aus dem Mund, Elmar. Ich war am, welcher Tag ist denn heute? Wir zeichnen am Dienstag auf.
Dann warst du am Montag
doch. Ich war am Montag bei einer Pressekonferenz der Zalando Zalando-Betriebsrat. Dankeschön. Und die saßen da gemeinsam mit Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow, bekanntlich von den Linken. Die haben sich dort echauffiert, die haben gesagt, naja, das, was Zalando jetzt macht, ist alles nicht so richtig geil. Zalando hat nämlich eine Einigungsstelle beim Arbeitsgericht beantragt. Das findet der Betriebsrat nicht so gut. Er sagt, okay, das sind irgendwie 3 Schritte zu viel. Eigentlich wollen wir zuallererst mal, dass wir Fragen beantwortet bekommen. Die haben, der Betriebsrat hat der Chefetage quasi 72 Fragen, 76 sowas vorgelegt und gesagt, die wollen wir jetzt alle mal beantwortet haben. Unter anderem die spannende Fragen, wem gehören die Hallen, so.
Gehören die Hallen nun einem malaysischen Konsortium oder nicht, Elena? Verrat uns.
Genau, das nämlich hat Ramelow gesagt, oh, hier gibt's ja dieses Gerücht, ein malaysischer Fonds würden die Hallen gehören. Das haben wir auch schon gehört, das schwirrte umher, dem ist aber nicht so. Und du, Elmar, du wolltest was sagen. Ich habe dich links in meinem Ohr gehört.
Ich glaube, Elmar würde nur sagen, mach's nicht so spannend.
Danke, dass du mir die Worte aus dem Mund nimmst. Ja, dann sag doch mal, wem gehören sie und macht es das Ganze besser?
Also Eigentümer der Hallen soll ein globales Unternehmen sein, das seinen Hauptsitz in London hat, aber auch hier in Deutschland unter anderem in Frankfurt einen Sitz hat und das quasi hochwertige Immobilien verschachert.
Ja, haben sie ja jetzt mal wieder eine, die sie demnächst mal verschachern können.
Und nach Informationen dieser Redaktion hat aber Zalando die Halle noch bis
Mitte, Ende 2027. Genau. Heißt, dieses Unternehmen, was die Hallen gehört, wem die Hallen gehören, sind gar nicht so richtig, haben gar nicht so richtig viel Bock, das jetzt zu ändern, weil die Miete ist ja noch sicher. Die werden sich erst dann überlegen, wenn es zum Ende, Mitte, Ende 2027 hinausläuft, was sie denn damit machen wollen, wie sie es denn am besten loswerden wollen. Sie sind auch relativ öffentlichkeitsscheu. Auf Anfragen habe ich bis heute keine Antwort bekommen.
Na, vielleicht hören sie uns ja und dann kriegst du die mehr beantwortet.
Ja, aber was bringt uns das jetzt mit der Halle eigentlich genau? Also wenn wir jetzt wissen, sie gehört jetzt einem globalen Investor, der in London seinen Hauptsitz hat, aber auch in Deutschland unterwegs ist.
Das bringt uns zumindest so viel, dass wir jetzt mal kurz einschätzen können, was sagt eigentlich der Thüringer Ministerpräsident? Der läuft ja schon rum, nachdem das jetzt klar gewesen ist, die Stellen werden abgebaut. Ja, die Halle, das kriegen wir schon los und das wird nicht leer bleiben. Also, ob er da die Rechnung vielleicht ohne den Wirt gemacht hat, dem die Halle gehört?
Also am Ende geht es hier doch darum, kann man mit der Halle etwas so Sinnvolles machen, dass dort dann auch wieder Menschen arbeiten, die nämlich einen Job in Thüringen haben, oder?
Genau, das wollte der Betriebsrat nämlich ganz gerne klären. Ist der Investor dazu bereit, oder der, nicht Investor, der Halleneigentümer dazu bereit, in den Standort weiter zu investieren? Kann der Standort vielleicht doch noch gerettet werden? Können da Arbeitsplätze erhalten werden? Das wollte der Betriebsrat ganz gerne geklärt haben. Ich hatte das Gefühl, als ich bei dieser Pressekonferenz war, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, sagt man das so?
Ja, das sagt man so.
Man schreit, und es ist richtig, dass man schreit und dass man Öffentlichkeit herstellen möchte, aber am Ende wird Zalando gehen und die Arbeitsplätze.
Aber eine Frage, die drängt sich mir noch auf, die wollte ich auch immer schon mal stellen. Vielleicht kann die mir einer von euch beantworten. Welche Rolle spielt eigentlich Bodo Ramelow?
Bodo Ramelow ist der Berater. Wurde als Berater gefragt. Und ich teile da Elmas Einschätzung. Ich finde, er macht das auch ganz gut.
Da kommt der ehemalige Gewerkschafter durch.
Da kommt der ehemalige Gewerkschafter durch, der schon also diverse Arbeitskämpfe bestritten hat und auch als Schlichter schon häufiger aufgetreten ist. Gut, das ist jetzt hier nicht der Fall. Und natürlich ist es, glaube ich, mehr auch symbolische Unterstützung. Also es ist schon also etwas sehr, sehr Positives, wenn man Bodo Ramelow an seiner Seite hat. Aber der kann natürlich auch nicht das Rad neu erfinden.
Ja, aber ist es nicht auch ein Zeichen an den Thüringer Ministerpräsidenten Mario Vogt? Nach dem Motto, lieber Mario Vogt, mein lieber Nachfolger, so wird das gemacht, so macht man Dinge zur Chefsache, wenn sie in Thüringen brennen?
Ja, kann man so sehen. Allerdings glaube ich, dass das ein Ministerpräsident in dieser Art und Weise wahrscheinlich nicht machen kann. Sondern der muss ja darauf bedacht sein, zu sagen, okay, wir sind jetzt auch attraktiv weiterhin für Unternehmen. Wenn ein Ministerpräsident sich dann plötzlich hinstellt und zu sehr gegen ein Unternehmen, auch wenn es jetzt weggeht, schießt, dann sagen also andere Unternehmen möglicherweise, ah, da wird aber hier also mit ganz harten Bandagen gekämpft, dass
Leider für uns, die wir dann uns hier hinsetzen können und das ausdiskutieren können, ganz anders, also zum Leidwesen der Beschäftigten natürlich.
Ja, natürlich.
Das hätte ich gerne mal gesehen, ob Bodo Ramelow als Ministerpräsident da still geblieben wäre. Das glaube ich nämlich nicht.
Nein, das glaube ich auch nicht, aber also natürlich nicht, weil es nicht seinem Naturell entspricht, eben. Das mal. Ne? Gar keine Frage. Dafür sind sie auch in unterschiedlichen Parteien und vor allen Dingen haben sie eben auch unterschiedliche Charaktere. Aber ich glaube, er wäre auch anders aufgetreten, als er jetzt auftritt. Hm?
Mit Blick auf die Uhr würde ich zum nächsten Thema übergehen wollen. Der Blick geht wieder Richtung Fabian, weil der hat nämlich mit Fabio De Masi gesprochen. Fabian, vielleicht erstmal, wer ist denn Fabio De Masi?
Fabio De Masi mit einem großen D und einem kleinen E, den ich fast schon mit einem großen D und einem kleinen I geschrieben hätte. Gott sei Dank habe ich es noch rechtzeitig gemerkt. Das machen übrigens viele Kolleginnen und Kollegen falsch. Hat er mir dann gesagt, ist der Bundesvorsitzende des BSW, des Bündnis Sarah Wagenknecht.
Nee.
Ah, ich wusste, dass das kommt.
Bündnis Soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Vernunft.
Auf jeden Fall ist er der Bundesvorsitzende der von Sarah Wagenknecht einst gegründeten Partei. Und die steht ja hier in Thüringen immer mit ihrem eigenen Landesverband auf Kriegsfuß. So würde ich das jetzt mal salopp bezeichnen. Und ich habe die Masi mal gefragt, ob sich das denn geändert hat. Er ist ja jetzt 4 Monate dort Bundesvorsitzender. Und er hat dann auch nach einigen Terminfindungsschwierigkeiten haben wir dann uns auch digital getroffen zum
Zumindest
Interview.
Zumindest ging das. Ich meine, du hast ihn noch früher getroffen als
die Landesvorsitzende Katja Wolf. Das ist zumindest schon mal der erste Punkt, den man an der Stelle bemerken muss. Und dann hat er das ein oder andere auch gesagt, hat nochmal betont, dass das BSW zu früh in eine Regierungsverantwortung gegangen ist in Thüringen.
Die alte Nummer, die kennen wir.
Die alte Leier.
Ja, und vor allen Dingen hat er gesagt, das BSW in Thüringen müsse frecher auftreten. Das fand ich besonders interessant.
Ja, BSW muss frecher werden, weil als gegen die beiden BSW-Minister Steffen Schütz und Katja Wolf kurz vor der Bundestagswahl wegen Korruption ermittelt wurde, da hätten sich ja CDU und SPD als Koalitionspartner auch nicht gerade für das BSW vor den Zug geschmissen. Also Schon gar nicht, als es dann eben auch abgeräumt und eingestellt wurde. Und deswegen, so hat ich Herrn De Masi im Subtext verstanden, kann man dem Mario Vogt bei seiner Plagiatsaffäre ruhig ein bisschen Feuer geben. Und er hat das dann auch nochmal wiederholt, sogar noch etwas zugespitzter, als er es in der ersten Reaktion gemacht hat. Nämlich klipp und klar gesagt, wenn das Gerichtsverfahren um diesen Prozess zur Aberkennung des Doktortitels des Thüringer Ministerpräsidenten, wir haben hier drüber gesprochen, gerne nochmal nachhören die Folge, wenn das schief geht, dann muss Herr Vogt sich einen neuen Job suchen. Ich glaube, das ist in Thüringen ganz gerne gelesen worden, aber auch bei den eigenen Leuten gerne gelesen worden. Ironie aus an der Stelle.
Wie passt man das denn in Thüringen so auf, wenn jetzt wieder eine Einmischung von der Bundesspitze kommt, wieder sagt, hey, ihr müsst das mal anders machen. Wir kennen das, du hast es vorhin schon gesagt, ihr müsst das, eigentlich dürft ihr nicht reagieren. Und wenn ihr reagiert, dann reagiert bitte anders.
Quasi. Mit regieren, ne?
Reagieren
ist auch gut.
Genau. Regiert ihr mal bitte anders.
Ich will mal ein Beispiel nennen. Herr De Masi hat gesagt, also das BSW müsse in Thüringen einen Unterschied machen und der könne darin bestehen, dass Kommunen wieder in die Lage versetzt werden, zu investieren. Gerade kurz bevor wir hier aufgezeichnet haben, hat mich eine Reaktion des parlamentarischen Geschäftsführers im Thüringer Landtag, Stefan Vogawa, erreicht, der dann, ich paraphrasiere jetzt, weil ich es nicht auswendig gelernt habe, der dann sinngemäß sagt, na, wenn Herr De Masi das Investitionspaket für die Kommunen, diese Investitionsmilliarde von Katja Wolf, Finanzministerin BSW, aufgegleist, im Wesentlichen, wenn er das nicht mitbekommen habe, dann müsste er vielleicht doch nochmal genauer hinschauen, was das BSW in Thüringen hier eigentlich alles vollführt. Und ja, das ist schon eine sehr deutliche Reaktion.
Kann man schon als der Streit geht weiter interpretieren.
Naja, zumal Herr De Masi auch noch eine Depesche an den Digitalminister Steffen Schütz hatte, der ja kurz vorher bei dir, glaube ich, in einem Text, Elena, gesagt hat, die AfD dürfe in Sachsen-Anhalt auf keinen Fall einen AfD-Ministerpräsidenten mitwählen.
Das BSW.
Das BSW, so rum, ne?
Genau,
das BSW dürfe keinen AfD-Ministerpräsidenten mitwählen. Und Herr De Masi meinte, ihn nerve so etwas. Denn, Zitat, ein Digitalminister sollte ja wohl googeln können und feststellen, dass man sich da sehr deutlich positioniert habe, schon in der Vergangenheit.
Also halten wir fest, innerhalb des BSW ist die Stimmung weiterhin gut. Die Bundesspitze hat ein spezielles Verhältnis zum Thüringer Landesverband und das wird wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang anhalten.
Aber Herr De Masi wünscht sich, dass zum Abschluss eine lebendige Partei ist ihm offenbar noch nicht lebendig genug.
Wir werden weiter darüber berichten. Dann kommen wir zu meinem Lieblingshöhepunkt des Podcastes. Wir küren nämlich noch die Tops und Flops der Woche.
Und dabei hast du uns auf die Karte geschrieben, Gewinner und Verlierer.
Ich glaube, ihr wisst, was gemeint war. Elmar, du hast uns den Top der Woche mitgebracht. Wer ist das denn?
Genau, der Top der Woche ist diesmal eine Topin der Woche. Darf man das so? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall eine Gewinnerin der Woche. Aus meiner Sicht ist es Elisabeth Kaiser, die Ostbeauftragte, SPD, aus Gera, die sich für zivilgesellschaftliches Engagement stark macht und sagt, es dürfe keine übereilte Reform des Bundesprogramms Demokratie Leben geben. Und da sind nämlich Pläne im Schwange, die darauf hinauslaufen könnten, dass man einfach die Menschen, die sich dort engagieren, alle unter Generalverdacht stellt und das dazu führt, dass gar keine oder deutlich weniger Landesmittel kommen, weil man sagt, naja, seid ihr nicht, so im Subtext läuft das zumindest nicht, am Ende alle so ein bisschen mindestens linksextrem. Und dabei engagieren sich da ja sehr, sehr viele gegen Rechtsextremismus und auch treten für Opfer von rassistischer und rechtsextremer Gewalt ein.
Dafür und weil wir ja ein Thüringer Podcast sind, Elisabeth Kaiser, weil sie aus Gera kommt, das müssen wir, glaube ich, nochmal dazu sagen.
Habe ich gesagt.
Hast du
das
gesagt?
Ja.
Oh, das ist ja,
hat er gesagt.
Weil ich einmal eine Sekunde nicht zugehört habe.
Sekundenschlaf, das gibt's doch gar nicht.
Ja, ja, ja. Aber, und das will ich vielleicht an der Stelle doch noch sagen, so kennt ihr mich, ich mische mich ja dann noch mal ein. Müssen wir mal gucken. Ja, sie hat das sehr deutlich gesagt. Und jetzt bin ich dann aber auch wirklich mal gespannt, ob sie dann auch Einfluss geltend machen kann in der Bundesregierung. Weil gesagt ist es ganz schnell.
Natürlich. Du hast recht. Schauen wir mal.
Fabian, du hast uns den oder die Flop der Woche mitgebracht.
Ja, Flop der Woche ist auch wieder, wir bewegen uns viel im Bundestag, ist ein Bundestagsabgeordneter der AfD, kommt aus meinem Heimatlandkreis, aus dem Eichsfeld und ist wohnt auch nur wenige Meter, wenige Kilometer von dem Ort, wo ich geboren wurde. Entfernt ist Christopher Drößler, AfD-Bundestagsabgeordneter. Und der hat sich in der vergangenen Woche im Bundestag, ja, also eine Rede geleistet, die durchaus für Stirnrunzeln gesorgt hat. Er hat unter anderem den Satz, den der Thüringer Landesvorsitzende Björn Höcke schon mehrfach gesagt hat und wegen dem er auch schon zweimal rechtskräftig verurteilt ist. Der Satz lautet, für den er verurteilt ist, alles für Deutschland. Den hat er dann so parodiert mit alles für de, also so wie das Höcke auch schon immer mal wieder gemacht hat. Aber das ist gar nicht mein Hauptgrund, warum er der Verlierer der Woche
das
ist.
Das wäre schon Grund genug für mich.
Ja, ich habe aber noch einen, ich würde noch einen draufsetzen wollen. Er hat sich dann eben auch hingestellt und gesagt, dass Höcke wäre also für ein Meinungsdelikt verurteilt worden. Ist von einem unabhängigen Gericht verurteilt worden, ne? Rechtskräftig. Also das Urteil wurde auch überprüft. Und dann wurde er gefragt oder dann sagte er, ja, das ist dann nicht mein Rechtsstaat. Und dann wurde er gefragt, ich weiß gar nicht mehr von wem, in einer Kurzintervention, glaube ich, war es, was denn dann sein Rechtsstaat sei. Und dann wiederholte er das sinngemäß nochmal. Und ehrlicherweise, Herr Drößler hatte auch ein Leben vor der Politik und da ist er vereidigter Polizeibeamter. Und wenn das dann nicht sein, wenn so jemand dann den Rechtsstaat, wie wir ihn haben und wie ich ihn auch wirklich sehr schätze und viele von uns auch und die ganz große Mehrheit in diesem Land, bin ich überzeugt. Und das sagt dann ein Polizist, dann ist das für mich tatsächlich nochmal ein Grund mehr zu sagen, das ist unser Verlierer der Woche. Also meiner ist ja. Es, ich glaube, bei euch habe ich keinen Widerspruch da.
Nein, nein, das sehe ich genauso. Und ich dachte immer, die AfD hat doch mit rechts eigentlich nie ein Problem.
Mit diesem mehr oder weniger schlechten Witz verabschieden wir uns
Hallo? Jetzt
vom Podcast. Vielen Dank, Fabian.
Und führen dann nächste Woche schlechte Witze der Woche ein. Ne?
Neue Rubrik.
Vielen Dank, Fabian. Vielen Dank, Elmar.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ein Podcast von Funke.